Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, Weihnachten ist vorbei. Aber wir haben für unsere Hörerinnen und unsere Hörer ein kleines Präsent vorbereitet und an dieser Stelle übergebe ich mal an dich, Sebastian. Was machen wir?
Wir haben bei uns in der App eine große Umfrage gestartet. Das heißt, wir haben euch 15 Aktien zur Auswahl gegeben, von denen wir die Top 3 mit den meisten Stimmen in einem Live-Event am Dienstagabend um 18 Uhr besprechen werden und wir werden zwei weitere Aktien aus den Kommentaren nennen oder verwenden. Das heißt, diejenigen, die am häufigsten genannt werden, die kommen auch noch in die Auswahl. Bedeutet wiederum 5 Aktien am Dienstagabend um 18 Uhr und den Teilnahmelink findet ihr natürlich bei uns in der App. Also wir freuen uns auf ein großes Event zusammen mit euch. Sagen wir mal so ein Jahresausklangsevent zusammen mit der Community.
Ja, das wird richtig stark. Also 5 Aktien, die sich unsere Community von uns wünscht, die werden wir behandeln, ganz klar auch unsere Meinung äußern. Ist das was fürs Jahr 2026 oder auch nicht? Live-Event, 30.12. am Dienstag um 18 Uhr. Also es lohnt sich da auf jeden Fall reinzukommen in die App. www.buy-the-dip.de. Dort findet ihr alle Infos und auch alle Download-Möglichkeiten. Ja, beim letzten Live-Event, was wir im Gratis-Bereich gestartet haben, da waren 10.000 Leute gleichzeitig mit dabei. Da ist uns leider der Server abgestürzt. Diesmal sorgen wir dafür zu 100%. Das wird klappen, das wird stehen. Und selbst wenn wir 20.000 Leute sind, also macht euch da auf jeden Fall auf ein tolles Live-Event gefasst. Und jetzt gehen wir mal rein in unsere heutigen Themen. Wir besprechen unsere Highlights aus dem Jahr 2025, sowohl auf persönlicher Ebene, aber natürlich auch mit Finanzbezug. Als Thema Nummer 2 besprechen wir dann unsere Lowlights im Jahr 2025, ebenfalls mit persönlichem Bezug, aber natürlich auch mit Finanz- oder auch Wirtschaftsbezug. Wir haben jeweils eine verrückte These fürs Jahr 2026 mitgebracht, die vielleicht aber gar nicht so verrückt ist, wie es jetzt im ersten Augenblick den Anschein haben mag. Wir besprechen eine Hörerfrage von Vanessa. Ganz liebe Grüße an dich. Wenn ihr neu starten könntet, was würdet ihr eurem jüngeren Anleger ich mitgeben? Sehr gute Frage. Wir reagieren zudem auf einige Überraschungen, die uns in den letzten Tagen untergekommen sind. Wir sprechen über Gold und Silber und die Frage, steigt die Crash-Gefahr? Und wir thematisieren unter dem Motto, wer hätte das gedacht, unsere Wow-Momente aus dem Jahr 2025. Und ja, keine lange Vorrede. Wir steigen jetzt direkt rein mit den Highlights. Und da wir Lars dich doch nicht gehört haben, hole ich dich jetzt einfach mal rein in die Runde. Was war denn dein Highlight im Jahr 2025?
Also, ich habe in den letzten anderthalb Stunden musste ich meinen Mietwagen tauschen und mein Gepäck ist auch nicht angekommen. Deswegen bitte ich zu entschuldigen, falls meine Vorbereitung dazu führt, dass meine Antworten vielleicht nicht ganz so qualifiziert klingen, wie sie klingen sollten. Aber ich habe mir wirklich auf dem langen Flug jetzt gerade Gedanken gemacht, was war mein Highlight? Und jetzt kommt's. Ich mache es super kurz, weil wenn wir Anleger-Highlights nehmen, ich habe das nicht mehr. Ich habe mir so sehr antrainiert, dass ich Ergebnisse einfach als Resultat meiner Entscheidung hinnehme, dass ich jetzt eigentlich nur reingucken konnte in meine Liste, prozentual beziehungsweise absolut für das Lars Erichsen Depot wird wahrscheinlich der Silbertrade, den wir ein bisschen zu früh, nein, den haben wir zu früh verkauft, mit über 40%, der müsste absolut den meisten Gewinn gebracht haben. Insofern nehme ich das jetzt mal als Highlight. Darüber hinaus knapp über 50% vor Steuern nach abgeschlossenen Positionen Performance. Damit bin ich natürlich super zufrieden. Klingt eigentlich super. Du musst nur 35% jährlich machen, dann hast du in 10 Jahren hast du aus 10.000 Euro 200.000 gemacht. Aber nicht jedes Jahr verläuft gleich. Also deswegen habe ich kein so spektakuläres Einzelhighlight. Habe ich eine Frage nicht beantwortet? Ich musste nur mein finanzielles Highlight jetzt nennen, oder?
Du kannst natürlich auch dein persönliches Highlight. Was war 2026 richtig, richtig gut bei dir?
Ah, okay, dann hau ich das. Ich habe auch da, das liegt wahrscheinlich daran, an dieser norddeutschen Teilnahmslosigkeit, dass ich nicht den einen Moment hatte. Aber meine Tochter hat in diesem Jahr ihr Bachelorstudium fertig gemacht und wir waren da zusammen in der Uni in Lüneburg. Und das war so ein Gefühl, du bist eindeutig älter geworden, ansonsten kann deine Tochter nicht mit dem Bachelor jetzt fertig sein. Und B, war das aber eine unheimlich schöne Veranstaltung mit sehr zukunftsgewandten Reden, fand ich auch. Das liegt auch noch ziemlich nah dran. Deswegen ist es wahrscheinlich das so ein Ereignis, was noch viel Wirkung gehabt hat. Also das war eine wirklich schöne Veranstaltung. Und ja, dass der HSV wieder in der ersten Liga spielt, ist auch nicht so schlimm.
Okay, sehr schön. Sebastian, wie sieht's bei dir aus?
Also finanziell kann ich eigentlich sagen, ich bin super, super zufrieden mit Depot-Performance. Also auch ETF-Depot hat MSCI World weit hinter sich gelassen. Auch Dividendendepot konnte ich in MSCI World schlagen, deutlich schlagen. Aber als Edelmetall-Heini muss ich ja fast sagen Gold und Silber. Also Silber verdoppelt, Gold 60%. Unglaubliche Performance in diesem Jahr. Und wenn ich mein privates Highlight so hernehme, dann würde ich fast sagen, dass ich dieses Jahr ich reise ja sonst viel, aber noch viel mehr gereist bin und wirklich auch mal Japan und China zu bereisen, würde ich als absolutes Highlight für dieses Jahr mit reinnehmen. Plus Südkorea natürlich, wo wir auch waren. Also das wären so meine privaten und finanziellen Highlights.
Ja, schön. Sehr gut, sehr gut. Ja,
jetzt sind wir bei Timo aber wirklich gespannt. Ich glaube, da kommt nämlich jetzt ein Knaller.
Der war mit mir in München Wein trinken und wir waren noch mal in Frankfurt. Also wenn jetzt so was schön. Anderes kommt, dann brauchst du am 6. Januar nicht vorbeikommen bei mir.
Das Event, das Weintrinken mit dir in München, das war mein Highlight. Und das in Frankfurt, das war mein Lowlight. Aber fangen wir jetzt erstmal an mit den finanziellen Geschichten. Ja, also ich kann mich nur anschließen. Silber, ich bin in Silber investiert und ich habe mal nachgeschaut, also in Euro, Year-to-Date-Performance von Silber 108%. Mittlerweile ist die Silberposition wirklich, die war gar nicht so groß, aber die ist jetzt, ich habe die seit 3 Jahren und die ist jetzt auf mittlerweile 5% vom Gesamtdepot angewachsen. Also das bedeutet, über 3 Jahre ist da schon einiges zusammengekommen. Ich meine, das sind jetzt um die 160-165%. Im Plus habe ich auch einen kleinen Trade umgesetzt. Das war dieser Ausbruch über die 40 Dollar. Da haben wir ein ganz gutes Ergebnis erzielt. Natürlich kann man jetzt auch sagen, viel zu früh wieder raus, keine Frage. Aber es war ja wirklich nur für eine kurze Strecke auch angelegt. Risiko mehr als verdient. Bei den Aktien würde ich sagen, war bei mir Alphabet, ASML und auch die Nu Holdings waren stark. Ich habe auch im Gesamtdepot, also wirklich mit ETF-Sparplänen, mit Krypto, mit Gold, mit allen Aktien, auch den MSCI World und den FTSE All World outperformed tatsächlich es müssten so um die 4,5% sein. Ich bin zufrieden, also bedeutet, hat sich gelohnt, auch als aktiver Anleger unterwegs zu sein in diesem Jahr für mich. Und privat, also 100.000 Abonnenten auf YouTube, das war dann schon irgendwie auch schön, hätte ich gar nicht gedacht. Das war irgendwie schon so ein kleiner, schöner Meilenstein nach 2,5 Jahren. Ich glaube, das ist ein ganz solides Ergebnis. Und ansonsten 2 Dinge eigentlich. Also klar, die Reisen auch mit meiner Frau. Wir waren ja auch in Tokio und auf Sardinien, in Athen. Und ich bin mit meiner Tennissaison sehr zufrieden, Lars. Also falls es nochmal zu einem Duell kommt, zwischen uns beiden. Ich stelle jetzt gerade von beidhändiger Rückhand auf einhändige Rückhand um. Das klappt erstaunlich gut. Also mach dich auch was gefasst.
Stan Wawrinka, weil er aufhört.
Ja, genau.
Gut.
Gut. Ich eigne mir jetzt auch so eine Federer-Peitsche an. Und ja, möglicherweise. Also
wenn dir das gelingt, habe ich keine Chance. So realistisch bin ich dann.
Ja. Und sag mal schnell. Der Carlos Alcaraz Trainer, der ist ja jetzt auch wieder verfügbar.
Der ist frei.
Habe ich schon angeschrieben.
Ja.
Der ist frei. Genau. Der ist jetzt frei. Sebastian guckt hier kritisch. Worüber reden
die? Made in heaven. Bautzes und Ferrer. Sehr schön.
Ich kann euch am Spielfeldrand Gin Tonics servieren. Das kann ich beitragen, wenn ihr ein Turnier macht.
Oh, das wäre, da würde ich mich auch freuen. Ja, das wäre gut. Das wird richtig stark. Aber hey, gehen wir mal rüber, bevor die Stimmung hier zu überschwänglich wird, zu unseren Lowlights. Sebastian, magst du da beginnen?
Naja. Wenn es negativ wird, dann holen wir den Hell raus.
Ja.
Also, aber finanziell, ich habe länger nachgedacht, weil ich muss fast sagen, ich sehe das alles wie so ein Konvolut und ich bin mit der Performance sehr zufrieden. Also ich bin da irgendwo auch beim Lager bei Lars. Aber ich muss sagen, wenn ich so ein Lowlight habe, muss ich sagen, so, was mich ein bisschen gestört hat, so REIT-ETFs. Die habe ich ja auch in meinem breit gestreuten ETF-Depot. Die sind dieses Jahr, egal ob Europa oder USA, nicht wirklich ins Laufen gekommen. Also sie zahlen ihre 3-4% Dividende. Aber Performance, da ist jetzt nicht viel zu holen gewesen. Und das eigentlich in einem Umfeld, wo sich die finanziellen Bedingungen deutlich verbessern. Also ich hoffe mal, dass sie nächstes Jahr ein Stück anziehen. Sonst muss ich mir mal Gedanken machen oder näher machen, woran es liegen könnte. Also das war so, würde ich mal sagen, so eher so ein Lowlight. Privater Natur muss ich sagen, ich habe mal wieder, ich glaube, ich hatte es letztes Jahr schon mal gesagt bei den guten Vorsätzen, dass ich ja für dieses Jahr vorhatte, Yoga zu machen. Also ich merke ein bisschen so das Alter, wenn ich länger am Rechner sitze und dann aufstehe und irgendwie, dann guckst du über die Schulter und dann mal beim Duschen, ich will gar nicht euch langweilen, dann langst du an den Rücken und verziehst dich und hast 2 Tage irgendwo eine Zerrung oder irgendwas hat sich verbogen und ich habe Yoga mal wieder geschoben. Deswegen sage ich es jetzt nochmal öffentlich und offiziell, um ein bisschen Druck aufzubauen. Also ich weiß eigentlich, was man tun muss. Aber was ich so bei Finanzsachen weiß, was ich tun muss, das ist halt dann bei anderen Sachen, schiebe ich es dann mal vor mir her. Also das ist auch etwas, wo ich mich selber dann ein bisschen über mich ärgere. Deswegen, das bringe ich jetzt mal als Lowlight mit.
Du, am 6.1., wenn ich dich da in Frankfurt besuche, da werde ich dich zwingen, da werde ich dich filmen, wie du Yoga machst und dann stelle ich das in die App.
Ja, das.
Ja?
Gucken wir mal.
Jetzt ist es öffentlich, jetzt ist es raus. Ich halte meine Versprechen.
Ich bringe die Yogamatte mit. Grüße an Gianluca.
Gott, das filmt aber bitte nicht. Das will ich auch nicht sehen.
Was war dein Lowlight, Lars? Diese Unterhaltung hier, die letzten 30 Sekunden hier gerade.
Ja, das ist Yoga. Niederschmetternd, wenn jemand sagt, manchmal zwickt es für 2 Tage am Rücken hinten. Aber fangen wir erst mit dem Finanziellen an. Also
du bist
die,
noch 5 Meter groß.
Ja, und vor allen Dingen auch älter. Die Kombination, die muss es sein. Da gebe ich dir recht. Die Diagnose ist korrekt. Also, ja, Altcoins, würde ich mal sagen. Also, eine Position wie Solana oder Sui hat sich nicht so entwickelt. Auch nicht wie erwartet. Das ist ganz klar. Ich habe gerade meine Jahresausblicke gemacht und der Bitcoin-Jahresausblick bis zur Hälfte hat beinahe perfekt gestimmt mit dem relativ schwachen Jahresauftakt und dann die Erholung. Und danach eindeutig schwächer als erwartet. Und die Altcoins haben das doppelt und dreifach abbekommen. Also, die Altcoins sind eindeutig das Lowlight gewesen. Und privat, also ich muss ehrlicherweise sagen, das ist jetzt nicht kokettiert. Mir fällt das immer total schwer, angesichts dessen, was man sieht und hört, auch nur irgendwie zu sagen, dass etwas nicht in Ordnung wäre. Weil es so viele Dinge gibt, für die ich wirklich dankbar bin. Aber ja, wenn wir schon beim Rücken sind im April, meine Saison im Golf hat ein gutes Stück später angefangen, einfach weil ja das MRT sah so aus, als ob ich in diesem Jahr nicht mehr spiele. Tatsächlich ist es im Laufe des Mai wieder was geworden. Und ja, da zerfließe ich da ein bisschen in Selbstmitleid. Bandscheibe ist nicht das, was man haben will. Aber ein paar Wochen später hast du es dann auch schon wieder vergessen. Und ich bin Sebastian, deswegen kann ich dir diesen Vorsatz nur unterstreichen. Ich muss zwangsläufig 7 Tage die Woche was machen. Das ist, solange du nur in der Dusche dich für 2 Tage umdrehst und sagst, es zwickt ein bisschen, das ist genau das Stadium, wo du dann ran musst. Und mach das. Das ist sehr sinnvoll.
Ja, okay. Also bei mir eindeutig SFC. Ich bin gerade 38% hinten. Die haben halt eine Gewinnwarnung komplett für mich, komplett unverständlich und aus dem Off und ehrlicherweise auch sehr ärgerlich herausgegeben mit einer Begründung, die ich jetzt nicht so nachvollziehen konnte, weil die SFC ist ja im Zuge dieses Schuldenpakets, das also dann durch den Bundestag gegangen ist, also auch erstmal wirklich in luftige Höhen gegangen. Ich war zeitweise um die 40% vorne. Ich glaube, in der Spitze hatten sie 28 Euro in diesem Jahr. Ich glaube, wir schließen jetzt auf jeden Fall unter 13 Euro dieses Jahr ab. Und das ist schon wirklich sehr, sehr ärgerlich, weil eigentlich müssten sie, also auch was sie jetzt alles geguided haben, viel, viel besser dastehen und ja auch viel besser in Tritt sein in puncto Geschäftsentwicklung. Das hat mich schon massiv geärgert und da werde ich also letztendlich auch über, ja, über konkrete Konsequenzen in meinem Portfolio nachdenken und da wahrscheinlich auch tätig werden. Und ja, privat, da habe ich wirklich lange überlegt. Also ich komme eigentlich nur auf diesen Nenner, ich würde mir irgendwie ein bisschen mehr Konstruktivität wieder wünschen. Also wenn man so Kommentare auf YouTube und so weiter liest, jetzt nicht unbedingt auf unseren Kanälen oder auch hier bei By The Dip, sondern generell auf allen möglichen Kanälen. Ich habe den Eindruck, dass es schon sehr frustriert zugeht und ich würde mir da einfach wieder ein bisschen mehr Positivität, ein bisschen mehr Optimismus wünschen. Ja, wir wissen alle, die Politik macht keinen guten Job, schon seit Jahren nicht und es gibt massive Probleme, ich kann das alles nachvollziehen. Ja, vielleicht wieder ein bisschen, das würde mich freuen, also ich möchte das jetzt positiv damit verbinden, ich würde mich freuen, wenn man tatsächlich auch so ein bisschen mehr auf die kleinen Dinge schaut und nicht nur immer auf das große Ganze schimpft. Könnt ihr damit was anfangen?
Auf jeden Fall. Also ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann deine Seite sehr, sehr gut verstehen. Und ich kann auch die vielen verstehen, die unzufrieden sind, ohne dass wir jetzt ein Politikthema aufmachen. Aber wenn wir da irgendwo mehr Balance finden würden und mehr Diskurs, was kann man da dagegen sagen?
Werbung.
Ich grüße dich ganz herzlich. Hier ist Lars. In meinem Echtgelddepot setze ich Woche für Woche meine privaten Käufe und Verkäufe um. Und das Ganze mit sehr schönem Erfolg. In den letzten 12 Monaten haben wir mit einer Performance von 51,9% sämtliche großen Indizes klargeschlagen. Das war also viel mehr, als man im DAX bekommen hat oder im S&P 500 oder im Nasdaq 100. Wichtig, das erste Quartal 2026 wird entscheidend für die Performance des ganzen Jahres. Deswegen nutze die Gelegenheit. Du kannst jetzt 30 Tage lang komplett ohne Risiko mein Depot testen mit voller Geld-Zurück-Garantie. Du bekommst also mein Echtgelddepot mit meinen Käufen und Verkäufen ganz einfach 1:1 nachbildbar. Du bekommst die Sprachnachrichten und Updates, du bekommst die Hauptausgaben, die Live-Events, den direkten Support und das Ganze in dieser Aktion mit bis zu 40% Rabatt und 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Aber Achtung, diese Aktion gilt nur kurze Zeit. Und was sagt unsere Community? Sie gibt uns 4,8 von 5 Sternen bei Trustpilot und absolute Topnoten bei Lettertest. Also, wenn du beim nächsten Kauf mit dabei sein möchtest, dann geh jetzt direkt auf www.rendite-spezialisten.de/Vorteil oder klick ganz einfach auf den Link hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich, dein Lars.
Ja, unbedingt. Also Es hilft ja nichts. Also ich glaube, so ein bisschen aus diesem Meckermodus wieder raus und ein bisschen mehr, hey, lass uns nach vorne schreiten und ja, auch so ein bisschen mehr, wie gesagt, auf diese kleinen Dinge, also auch im Alltag da mal so ein bisschen schauen. Ich habe den Eindruck, viele sind leider so ein bisschen mit so einer kleinen Wutwolke dauerhaft unterwegs und das kann ja auch nicht gesund sein.
Vielleicht kann man alternativ noch anbieten, meckern. Und immer gleich ein besser wäre es so und so zu machen, hinzuzufügen, so ein bisschen konstruktiv. Weil man, wie ihr auch schon festgehalten habt, das Meckern kann man, egal ob wir über Geldanlage, Politik oder sonst irgendwie sprechen, aber wenn man so private Konflikte oder Auseinandersetzungen hat, dann hat man es ja auch einfacher, wenn man sagt, stattdessen so. Also ein bisschen gleich den eigenen Standpunkt hinzufügen. Da haben wir sicherlich alle immer Potenzial.
Ja, unbedingt. Und ja, hey, dann gehen wir jetzt auch schnell einen Schritt rüber zu Thema Nummer 3. Verrückte Thesen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr mitgebracht habt. Verrückte Thesen, die vielleicht gar nicht so verrückt sind. Wer mag denn mal da in die Bresche springen und anfangen?
Sebastian hatte mehr Zeit zur Vorbereitung. Er darf anfangen.
Ja, ich habe sogar zwei. Ich habe mir wirklich eine ausgedacht und wollte als These mitbringen, China führt den Goldstandard ein. Und dann dachte ich mir, guck mal lieber nach, ob es nicht irgendjemand hat. Und die Saxo Bank hat es ja dieses Jahr so ein bisschen bei ihren Outrageous Predictions drin, die ich immer gerne lese. Dann dachte ich mir, okay, na, nimmst du mal eine andere. Ich nehme eine andere These. Was ist, wenn es mehr als 21 Millionen Bitcoin gibt? Also weißt du, wenn du so, der 21 Millionste Bitcoin ist geschürft und dann kommt überall dieser Totenkopf auf den Rechnern und der Code ändert sich und es gibt nochmal 21 Millionen oder der Code wird verändert oder irgendwas hat irgendjemand übersehen. Also ich bringe das mal als irre These für nächstes Jahr und darüber hinaus mit.
Hast du das eigentlich mitbekommen oder ihr, dass Jack Dorsey aktuell als Satoshi Nakamoto gehandelt wird? Dass es da sogar ziemlich hohe Wettquoten drauf gibt.
Auf Polymarket, richtig?
Ja, ich weiß nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, aber auch nur sozusagen im Vorbeiscrollen habe ich es gesehen oder in irgendeinem Artikel mal kurz weggeschnappt. Aber ja, es ist schon, also 21 Millionenste Bitcoin.
Ja. Naja, ich meine, das ist eine verrückte These. Warum sollte der, soweit ich weiß, dauert das noch ziemlich lange, bis der geschürft wird?
Naja, das war ja nur die These, dass das passiert beim 21 Millionensten oder beim 20 Millionensten oder irgendjemand hat nächstes Jahr ein Paper entdeckt, wo drin steht Edgy Badge. Also es gibt doch mehr. Also das ist ein bisschen so wie die Befürchtung bei Gold, weil ich bin da über die Goldschiene gekommen, dass die Alchemisten auf einmal Gold erschaffen können. Oder dann gibt es ja den Weltallbergbau, aber da geht es um die Kosten. Also was wäre, wenn einfach diese These nicht bestehen könnte oder würde? Also
na, das ist outrageous. Da wird dir keiner widersprechen, dass das nicht, das ist wirklich outrageous. Da würde die Saxo Bank bei dir, könnte noch in die Leere gehen.
Das kannst du lizenzieren, dann bringen die das nächstes Jahr.
Ich mache ein Video. Ich mache gleich ein Video noch für dieses Jahr.
Ach so, ja, genau. Ja, das wird viral gehen. Aber mit der Entdeckung. Das wäre stark, wenn du es auf der
Die große Bitcoin-Lüge. Ja,
ich glaube, das Video würde ich mir auch anschauen. Und Lars, was ist deine verrückte These?
Ich mache in Kurzform eine These. Timo macht ein Video mit mehr als 1 Million Views und es wird lange nicht klar sein. Es wird lange nicht klar sein, ob das für ihn gut oder schlecht ist. So. Das kommt auch ein bisschen auf den Inhalt des Videos an. We will see, was dazu führt. Das ist vielleicht noch das Outrage und jetzt kommt. Vielleicht ist das zu nah dran, um outrageous zu sein, aber da bitte ich dann um Verständnis. Ich bin da einfach doch irgendwie der Nächste, der Norddeutsche. Ich bin einfach zu wenig visionär da. Also China gewinnt, der Hang Seng gewinnt mehr als 30% und Value performt auch in absoluter Rendite die Hyperscaler nächstes Jahr aus. Das ist nicht outrageous, ich weiß, aber sorry, mein Gepäck war weg. Und?
Ist immer also noch weg. Coca-Cola performt besser als Nvidia.
Nee, Coca-Cola nicht. Industrie-Value-Werte werden das. Ja. Besser als Nvidia. Nee, ich meine.
Ach so, nee, Quatsch, Entschuldige.
Nee. Als
Amazon, und,
ja. Microsoft, okay. Alphabet. Microsoft. Okay. Ja, genau.
Entschuldige, ja. Hyperscaler. Ich war gedanklich bei Mac7. Okay. Aha. Industrie, also so Schneider Elektrik oder was?
Ich glaube extrem, dass diese Selektion, das haben wir letzte Woche besprochen, Oracle haben wir besprochen, und dass es wichtig ist, wann entsteht der Gewinn. Und ich glaube, dass viele Unternehmen, die eigentlich mit Infrastruktur, KI gar nichts zu tun haben, aber als Anwender für KI, man darf nicht vergessen, bei einem Wert, also nennen wir mal den langweiligsten Wert, den du im Depot hast, Sebastian. Also
Henkel. Drone Shield.
Ja, zum Beispiel eine Henkel. Die dürften eine Bruttomarge haben, wahrscheinlich hoch einstellig irgendwo. Ne? Jetzt, lege ich mich total in die Nesseln, aber wenn solche Unternehmen ihre Marge um 3 oder 4% steigern können, dann bedeutet das prozentual oft schon, dass sie um 30 oder 40% steigern. Und das führt natürlich zu so einem Re-Rating von Unternehmen, was nicht dauerhaft dann dazu führt, dass weil natürlich letztlich eine Erhöhung der Marge nicht automatisch das Wachstum erhöht. Aber das führt dann einmal in einem Re-Rating-Prozess dazu, dass diese Unternehmen dann in kürzester Zeit, und ein Jahresabschnitt ist ein relativ kurzer Zeitraum, durchaus 30, 40 und wenn es dann in die Übertreibung geht, 50% zulegen. Ob das bei einer Henkel genauso sein wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, davon wird es einige Überraschungen geben, dass Unternehmen sagen, hier, wir nutzen KI, unsere Produktivität hat sich so und so erhöht und dass der Markt sich diese Unternehmen, wo er sagen kann, da entstehen echte Gewinne durch den Einsatz von KI. Ich glaube, das wird der Markt mögen, was natürlich super ist für uns, weil es auch ein selektiver Markt wird, wo Stockpicking dann sich lohnen dürfte.
Okay, und jetzt müssen wir natürlich nur das Geheimnis lüften mit den 1 Million Views. Also wie gesagt, das ist ja eigentlich eine recht konservative Prognose.
Ja, hast du recht.
Ist ja gar nicht outrageous.
Um ehrlich zu sein. Aber warum könnte die gut, warum könnte das Video gut sein für mich und warum schlecht? Also was müsste ich da thematisch machen?
Ja, das ist, also entweder du findest...
Ich habe meinen Stift schon rausgeholt, ich schreibe mit.
Ja, nee, wahrscheinlich entweder geheimes KI-Trading-System entschlüsselt. Also du stellst es als erstes vor, mit Hilfe der Programmierer, die lange an unserer App gearbeitet haben. Ja, die können sowas. Und du stellst den vor. Und das andere wäre, du machst mal so ein richtiges Wutbürger-Video, was die Leute sagen, ja, endlich hat Timo, genau, endlich hört er mal auf damit, er hat auch recht, so ein richtiges Rage-Video, wo du dich komplett gehen lässt. Und beides hätte sehr viele Views wahrscheinlich. Das eine wäre beruflich vielleicht interessanter. Unterhaltsam wäre beides.
Ja, weißt du, so eine Endabrechnung. Okay, so meine persönliche Abrechnung mit allem, ja. Okay. Also einfach nur eine Rede zur Lage der Nation, eigentlich.
Ja, sowas.
Eine stinknormale Rede zur Lage der Nation.
Und du wolltest das gar nicht. Du hast einfach nur mit dem CFO von SFC Energy gesprochen, aber der hat dich so provoziert mit seinen Aussagen, dass du richtig steil gegangen bist.
Der kriegt wirklich eine Ansage. Nee, ich hole uns mal wieder zurück auf meine Thesen. Ich habe nämlich 2,5 verrückte Thesen mitgebracht. Ich glaube, eine ist gar nicht so crazy. Also ich fange mal an mit Ölaktien. Ölaktien kriegen in der 2. Jahreshälfte einen Push um 50% nach oben. Das ist meine verrückte These, die vielleicht gar nicht so verrückt ist. Und meine 2. verrückte These, die ich auch für plausibel und nicht als Basisszenario, aber der ich trotzdem eine höhere Wahrscheinlichkeit beimesse, als das jetzt irgendwie sozusagen Fat Tail Risk wäre. Novo wird sich verdoppeln im Jahr 2026, genau. Das sind meine 2 verrückten Thesen, die vielleicht trotzdem wahr werden könnten. Und jetzt kommt das andere, das ist nicht so verrückt. Ich sage, der CAC 40 wird in Europa der stärkste Index. Eine Einschränkung mit dazu, wenn es keinen Frieden in der Ukraine gibt. Das sage ich jetzt nochmal mit dazu. Falls es keinen Frieden in der Ukraine im nächsten Jahr geben sollte, dann sollte der CAC 40 der stärkste Index in Europa werden. Das ist meine These.
Die These ist, wenn es Frieden gibt, ist dann Polen am stärksten?
Ja, dann,
oder was? Wo siehst du den Zusammenhang?
Dann glaube ich, dass Polen möglicherweise ein bisschen stärker ist oder halt der ATX nochmal. Das wären meine Thesen.
Und Novo kann ich voll unterschreiben. Das finde ich fast schon realistisch irgendwo. Wir hatten jetzt erst diese Woche noch die Meldung mit der Abnehmpille und ich meine, Novo, da ist ja so viel eingepreist negativ, dass du da mal schnelle 100% nach oben schießt, das kann ich mir gut vorstellen. Die Frankreich-These muss ich mal drüber nachdenken.
Mhm. Und Ölaktien?
Auf jeden Fall, kann ich voll unterschreiben.
Ja, dann ist es vielleicht gar nicht so outrageous. Dann ist es gar nicht so verrückt. Lars?
Ja.
Überlegst du?
Ich überlege nicht mehr. Ich wollte es gar nicht. Ich kann mir das vorstellen. Ich glaube, dass wir den Boden im Jahr 2026 sehen in Öl. Bei den Kakaron bin ich mir, sagen wir mal so, das ist für mich noch most outrageous, was du gesagt hast. Da die anderen beiden Varianten kann ich mir durchaus vorstellen.
Na, okay. Dann übergeben wir das jetzt einfach mal an die Community zur Diskussion. Und ja, dann kommen wir zu den Tipps für unser Anleger-Ich. Also, das ist eine Hörerfrage von der Vanessa. Und ja, unsere jüngeren Anleger-Ichs, was würden wir denen mitgeben mit dem Wissen von heute? Wer mag?
Wer will beginnen?
Also ich kann mal, weil ich es muss es zweiteilig machen. Und deswegen würde ich vielleicht beginnen und dann darf ich noch mal was anfügen. Wenn ich jetzt meinen eigenen Lebensweg nehme und nicht irgendeinen Lebensweg, ja, also man kann ja sowas wie glaub an dich selbst und trau dich Fehler zu machen und all diese Dinge, das stimmt und das würde ich meinem jüngeren Ich auch sagen, mutig, noch mutiger zu sein, wobei meine Eltern sagen würden, zu Hause einfach anzukommen und zu sagen, ich werde jetzt Trader. Uns hat das gereicht mit Mut, aber bezogen auf die Anlage, wir gehen davon aus, ich hätte mich fürs Trading entschieden, dann muss ich sagen, ich habe lange gebraucht, um wirklich den für mich auszumachen. Ich war sehr risikoavers. Und das klingt natürlich für jemanden, der sagt, ich werde jetzt mit dem Trading meinen Lebensunterhalt verdienen, klingt das vielleicht ein bisschen seltsam, ist aber tatsächlich so gewesen. Und das ist diese klassische Pokerschule. Du musst die Momente erkennen, wenn du all in gehst. Und beim Trading gehst du nicht all in. Aber wenn du die Odds für dich stehen, wenn du deine Wetten erhöhen musst, das ist ganz elementar wichtig. Das habe ich am Anfang zu schwach gemacht, weil ich immer dachte, nee, aber wenn es schief geht. Aber da wir immer über Wahrscheinlichkeiten sprechen, würde ich sagen, da mutiger sein und noch mehr. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zu jeder persönlichen Entwicklung. Festhalten. Was habe ich gerade gemacht? Früher hat man gesagt Trading-Tagebuch, aber man kann es auch das Tagebuch eines Anlegers legen. Es gibt nicht die richtige Geldanlage, es gibt nicht das richtige Trading. Das muss zu dir passen. Es gibt Leute, die sind in ihren Herzen, und das ist vollkommen in Ordnung, Verwaltungsfachangestellte. Ich will niemanden auf die Füße treten, aber die verbindet man jetzt nicht unbedingt mit Sportarten wie Bungee-Jumping oder sonst irgendwie. Und wenn das deinem Naturell nicht entspricht, dann musst du wissen, was ist mein Naturell, weil das wahrscheinlich die offene Flanke bei dir ist. Bist du zu riskant eingestellt, zu wenig riskant? Und sich selbst da zu analysieren und auch offen sich einzugestehen und dazu, das hilft sehr, sich diese Ziele zu formulieren. Das würde ich meinem jüngeren Trader zurufen, mach das. Und ja, erstmal würde mich euer Punkt interessieren.
Also bedeutet das, wenn ich da kurz eine Nachfrage stellen darf, dass du eigentlich ein chancenorientierterer Typ bist, als du damals getradet hast? Also du warst zu konservativ unterwegs, hast eigentlich ein anderes Naturell, so?
Richtig. Also weil mir natürlich auch ich habe das immer mehr oder weniger aus dem Spielerischen heraus gesehen. Ich hab gar nicht so ausgeprägte materielle Ziele, sondern es waren für mich immer, wird jetzt zu weit führen, aber es ging mir nicht darum, da das Maximale zu verdienen. Aber am Ende bemisst sich die Leistung im Trading ja ausschließlich am Output. Ob du das in Rendite misst oder in absoluten Zahlen, hängt ja davon ab, mit welcher Summe du startest. Und bei mir war es immer, ich bin diesen Tagen aus dem Weg gegangen, wo man sich nicht so gut fühlt, wenn man vielleicht einen Verlust erzielt hat oder einen schlechten Trade hatte. Und deswegen bin ich zu wenig Risiken eingegangen. Pareto-Prinzip. In 20% der Marktphasen verdienst du 80% des Geldes. Und wenn diese Marktphasen da sind, und das merkst du mit der Zeit, dann kannst du nicht sagen, ja, ich gucke mir das alles mal an. Dann musst du reingehen. Das war mir am Anfang so nicht klar, weil ich immer dachte, naja, dann kommt eben noch eine Chance und noch eine Chance. Aber am Ende sind es, so wie im April dieses Jahres, Mai, hätten wir da nicht gesagt, wir kaufen jetzt. Und ich war natürlich in viel kürzeren Zeitebenen unterwegs. Dann hätte man einen Großteil der Performance einfach nicht gemacht. Wenn man gesagt, ich warte, bis sich die Dinge beruhigen. Ja, im September, August hatten sie sich beruhigt. Und die ersten 20% oder 25% sind weg. Und dieses Risikobewusstsein, das ist etwas, was man trainieren kann. Und das hat bei mir ein bisschen gedauert. Und beim jüngeren Ich hätte ich genau das zugerufen. Trainier das. Das ist deine Schwäche.
Mhm. Ja, sehr, sehr interessanter Aspekt. Sebastian, jetzt bin ich sehr gespannt. Was kommt bei dir?
Ich nehme ein bisschen Anlauf auf das Thema, weil ich tue mich immer ein bisschen schwierig mit diesen Ratschlägen für das jüngere Ich, weil man sich ja durch die Ratschläge, also die Erfahrungen und auch die Fehler und die Fehlentscheidungen, die ich irgendwo mal getroffen habe, wenn ich die jetzt alle meinem jüngeren Ich weitergeben würde, würde ich dieses jüngere Ich ja total berauben um diese Erfahrungen, die mich später wieder weitergebracht haben. Also ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, wenn man zurückreisen könnte und dann sagen würde, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Weil klar kommt mein jüngeres Ich dann wahrscheinlich schneller ans Ziel, aber ohne jedwede Fehlschläge. Und dann weiß ich nicht, ob mein jüngeres Ich in der Zukunft dann bestehen könnte, was da noch davor liegt. Aber wenn ich jetzt mal trotzdem einen Rat weitergeben würde, dann das doofes Zocken mit Penny-Stocks aus Asien oder im Rohstoffbereich für 1 bis 4 Cent, außer schönen Anekdoten für diesen Podcast, jetzt nicht irgendwas groß beigetragen hat. Also das kann man sich sparen, aber ansonsten hätte ich jetzt nichts, wo ich sagen würde, komplett vermeiden, weil das sind alles einfach Erfahrungen, die ich irgendwo dann doch nutzen konnte. Also von daher, ja, würde ich mal sagen, das würde ich mir sparen.
Ja, das ist auch ein guter, kluger Aspekt, finde ich, sehr wichtig, weil ja, die ganzen Fehler, die sind ja für was da. Und Umwege erhöhen die Ortskenntnis, habe ich mal irgendwie von einem klugen Mann gehört. Das ist, ja, aber das, ja, am Ende des Tages ist es so. Und ich glaube, am schlimmsten wäre es wirklich, wenn man so einen ganz geradlinigen, nur Erfolgsweg hätte, weil dann eignest du dir ja auch keine Resilienz an. Ja, wenn du niemals irgendwelche Fehlschläge, Rückschläge, auch harte Niederlagen, das ist ja alles wichtig auf eine gewisse Art und Weise. Also kann ich definitiv mitgehen.
Weißt, ich meine, am Ende ist es halt Geldanlage, ich habe schon oft gesagt, ist halt ein Marathon und kein Sprint. Also ich weiß nicht, habt ihr schon mal jemals von Rick Guerin gehört? Er ist ja der dritte Partner von Charlie Munger und Warren Buffett. Also Rick Guerin war ein Mathe-Genie. Und Buffett sagt über ihn, er war genauso genial wie die anderen beiden auch. Nur Guerin hat halt in den starken Phasen viel mit Hebel gearbeitet. Er hatte zeitweise auch eine Performance von 22.000%. Aber in einem Abschwung hat es ihn halt dann damals, es waren die 70er, wenn ich es noch richtig weiß, so zerlegt, dass er seine Berkshire-Aktien für $40 an Warren Buffett verkauft hat, weil er einfach Geld brauchte, weil er Margin Calls hatte, weil er Liquidität nachschießen musste. Und diese Aktien wären halt heute $730.000 wert. Also eigentlich ist es, wenn man beharrlich bleibt und Geduld mitbringt und immer aufs Ziel zusteuert, dann kommt man auch aufs Ziel. Also das ist eigentlich, finde ich, fast das Wichtigste, was man mitbringen muss. Und auch die Resilienz, die man durch Fehlschläge einfach bekommt.
Mhm. Also ich würde meinem jüngeren Ich raten, unterschätze nicht die Kraft, die Performance-Kraft von Dickschiffen. Also jag nicht unbedingt mit vollem Fokus oder mit sehr großem Fokus irgendeiner vermeintlichen Rakete oder dem Schnellboot hinterher, sondern bau dir erstmal einen vernünftigen Tanker auf, um jetzt nochmal zumindest in dem letzten Bild zu bleiben. Also im Wesentlichen erstmal den Chor vernünftig strukturiert aufsetzen, auch wenn es vielleicht am Anfang nicht so den Nervenkitzel oder so bringt. Und jetzt mittlerweile ist es ja auch so, also man hat immer, über Social Media wird das ja nochmal viel stärker getriggert, als das früher, als ich angefangen habe, der Fall war. Ich glaube, das wäre wirklich so Social Media, wenn es damals zu meinen Anfängen schon Social Media gegeben hätte, dann wäre das für mich wahrscheinlich auch eher nicht so gut ausgegangen, denke ich, weil bevor du halt wirklich dich selber gut kennenlernst, auch als Anlegertyp, und man sich dann halt immer nur quasi vergleicht mit dem, was andere da posten und sich selber inszenieren etc., dann wird man möglicherweise auch immer ein bisschen verunsichert. Und deswegen würde ich sagen, also lass das. Ich war, glaube ich, nämlich zu aggressiv und zu offensiv am Anfang unterwegs, was es gar nicht gebraucht hätte, sondern ich glaube, setz dir erstmal wirklich so ein Dickschiff-Portfolio auf zieh das erstmal vernünftig durch und dann kannst du dich um alles Weitere kümmern. Also das wäre mein Rat an ein jüngeres Ich. Ja, genau.
Finde ich gut. Vielleicht kann ich noch allgemein mit über 50 hinzufügen, dass die, und das gilt fast für alle Menschen im Laufe des Alters, auch für die Geldanlage, aber auch für die anderen Dinge, mir fallen viel, viel weniger Dinge ein, die ich bedauere, weil ich sie gemacht habe. Eigentlich sogar richtig wenig, aber mir fallen Dinge ein, die ich bedauere, weil ich sie nicht gemacht habe. Und das hätte ich meinen jüngeren das wäre fast noch wichtiger als Geldanlage für mich gewesen, ihn zu schütteln und zu sagen, wenn die Frage ist, machen oder nicht machen, dann mach das. Mit den paar Dingen, die ich lieber nicht hätte machen sollen. Fang nicht mit 16 an mit Rauchen, es dauert sehr lange, mein Lieber, bis du dann wieder aufhörst damit. ich weiß noch nicht, ob das mein Lowlight oder Highlight des Jahres war, aber das wird sich nur zeigen. Ob
bist irgendwann du jetzt rauchfrei?
Ja, also den coolen Rauch habe ich ja schon seit 2,5 Jahren nicht mehr. Den Kinder-jugendlichen Rauch, Vape-Rauch habe ich seit, keine Ahnung, jetzt 3 oder 4 Monate nicht mehr und bin nach wie vor abhängig. Ich bin der Harald Junke des Vapens, aber ich beiß mich da durch.
Ich bin gerade wieder in so einer Phase, wo ich so ganz wenig Zigaretten rauche, also so 3 oder 4 am Tag. Leider halt wirklich Zigaretten. Und jetzt hatte ich aber auch eine komplette Woche, in der ich gar nicht geraucht habe. Also ich habe mich wieder ganz gut runtergelevelt.
Das ist echt in der geschlossenen?
Wie bitte?
Da darf man rauchen.
Ob du wieder in der geschlossenen Psychiatrie warst, wollte ich noch sagen.
Ach so, ja, klar. Ich hatte wieder meine Tabletten nicht genommen und dann war ich wieder eine Woche lang, musste ich leider, ne? Aber da habe ich mir wenigstens das Rauchen abgewöhnt wieder. Aber hey, lass uns mal rübergehen zu den Überraschungen. Gibt es etwas, was euch in den letzten Tagen noch über die Leber gelaufen ist, aber über den Bildschirm gehuscht ist und wo ihr gesagt habt, hey, das ist aber seltsam, komische Sache.
Ja, aufgrund meiner mangelnden Vorbereitung muss wieder Sebastian anfangen.
Gerne. Also was mich wirklich überrascht hat, war das am Montag oder am Sonntag, dass Elon Musk nochmal alle vermögenstechnisch hinter sich gelassen hat. Und ich habe gerade mal nachgeschaut auf der Forbes-Liste jetzt, er steht natürlich auf Platz 1, mit einem Vermögen von 744,4 Milliarden US-Dollar. Also es gibt ja dieses Vergütungspaket, was ja umstritten war. Da hat jetzt ein Richter in Delaware gesagt, er bekommt diese Vergütung. Das hat das Vermögen nochmal nach vorne katapultiert. Und dann natürlich die jüngste Bewertung von SpaceX hat sein Vermögen auch nochmal weitergebracht. Und wenn nächstes Jahr SpaceX für welchen Betrag auch immer 1 Billion, 1,5 Billionen Dollar an die Börse gehen sollte, ja, dann ist Elon Musk wahrscheinlich der erste Billionär der Welt. Also da muss man schon sagen, das hat mich echt überrascht. Und da stellt sich auch die Frage, ob wir vielleicht mehr Billionäre brauchen, die solche visionären Sachen gründen. Ich meine, man kann über Elon Musk sagen, was man will. Da gibt es auch einiges. Ich finde es so, wenn man von einer Person immer komplett nur überzeugt ist, das geht eigentlich nicht. Es gibt immer gute Sachen und schlechte Sachen. Aber unternehmensmäßig, was er auf die Beine gestellt hat, das finde ich schon krass. Also, und dass er jetzt dieses Vermögen hat, also mein letzter Stand war irgendwo 400 Milliarden, das ist schon verrückt. Also er ist da viel vermögender als Jeff Bezos und Larry Ellison und die anderen zusammen. Also das hat mich echt extrem überrascht.
Mhm. Okay. 1 Billion. Das ist schon irre, oder?
Das ist total irre.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Aber ich glaube, er hat das auch nur gemacht, weil du halt unbegrenzt Geld verdienen kannst. Also er ist irgendwo visionär, aber wenn du sagen würdest, wir deckeln Vermögen bei 1 Milliarde oder was auch immer, dann hätten wir wahrscheinlich nicht diese Innovation und diese Dinge, die da geschaffen wurden. Also ich weiß, das ist natürlich eine wunderbare These für eine längere Diskussion, um auch zu hinterfragen, braucht jemand so viel Geld? Aber es ist schon unglaublich, finde ich, was er da aufgebaut hat.
Ja, das möchte ich unterschreiben. Also ich habe wirklich vor seiner visionären Kraft habe ich wirklich allerhöchsten Respekt bei aller Kritik, die ich hier auch in diesem Format schon an ihm als Person oder an gewissen Verhaltensweisen geäußert habe. Aber was er mit Tesla aufgebaut hat, ist wirklich, also Chapeau, das ist wirklich eine unglaubliche Leistung.
Ich würde sagen, bei Trump.
Alles klar. Schweigefuchs für dich.
Nee, bei Elon Musk ist es ist kein Aber, muss man ja auch mal anerkennen. Sondern ich glaube, dass ihm zu 100% liegt Elon Musk am Herzen und seine Unternehmen. Und ich glaube, dass alle seine Aussagen letztlich darauf münzen. Wenn man sich darauf verständigen kann, dass das einfach, das kann aber für Anleger dann durchaus eine sehr Profit. Guck dir Tesla. Also sind richtig gut gelaufen. Neues Allzeithoch erreicht. Zwischenzeitlich. Und wenn man das einfach ausblendet. Aber das ist, wenn ich mal kurz meinen Punkt sagen darf, das ist vielleicht der Schlüssel zum Glück, dass man das wirklich ausblendet und einfach nur noch wahrnimmt. Ich habe mich sehr überrascht zu lesen, was Donald Trump über den Tod von Rob Reiner da gesagt hat, diesem Regisseur. Und ich denke, okay, das kannst du jetzt in 2025, trittst du auf jemanden um, der gerade ermordet wurde mit seiner Frau. Und da steht dann irgendwo unter News, Google News, es gab Kritik dazu. Das hätte dich vor 2-3 Jahren noch so eine Taktlosigkeit das Amt gekostet. Aber es ist eben anders. Und das wird wahrscheinlich 2026 sich nicht groß verändern. Und ich finde auch wichtig, als Geldanleger, als aktiver Anleger, dass man das voneinander trennt. Wenn wir das nicht machen, dann bleiben ganz viele Themen nicht mehr übrig. Wobei ich es völlig richtig finde, wenn einer sagt, ich investiere nicht deshalb, weil. Aber du musst das ja schon ganz mittlerweile abstrakt betrachten, ansonsten wirst du ja bekloppt.
Ja, also als aus der Anlegerperspektive heraus.
Ja, du, nur aus der, genau, ich, als Mensch.
Nur aus der heraus hast du definitiv recht. Also natürlich kann man als Privatmann sagen, also diese Verrohung des Kurses ist natürlich sehr, sehr unschön. Und je mehr Gewalt in der Sprache, desto mehr birgt das natürlich auch die Gefahr, dass das mal irgendwie in physische Gewalt umschlägt. Also das darf man natürlich nicht unterschätzen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das hat jetzt auch nichts mit Elon Musk zu tun. Aber das nur so als allgemeine Anmerkung. Genau. Also ja, dagegen ist meine Überraschung, sind da ja eigentlich... Ah nee, Quatsch, Lars, was wäre denn deine Überraschung? Sorry, du hast es, glaube ich, noch gar nicht genannt.
Ich habe das ganz ganz spontan diese Woche mitgenommen. Ich habe mir lange Zeit, weil die immer positiv überrascht hatten, Nintendo, weiß gar nicht, ob wir ja schon mal drüber gesprochen haben. Und Nintendo ist in den letzten Wochen massiv unter Druck geraten. Nintendo ist immer noch nicht richtig günstig, haben aber ganz gute Wachstumsraten. Und das Nintendo-Universum ist mir natürlich nicht so ganz nahe eigentlich. Ist aber ein sehr interessantes. Und sie haben vor allen Dingen auch einige ganz interessante Forschungsprojekte. Das geht jetzt zu weit. Aber ich habe mir für die, sofern mein Material und alles hier wieder auftaucht, habe mir eigentlich vorgenommen, mir jetzt nochmal Nintendo anzuschauen. Die waren nämlich in der Spitze bei fast 15.000 Yen, sind jetzt bei 10.500 und haben, und davon gibt es gar nicht so viele, einen mehr als 10-jährigen, sehr stabilen Aufwärtstrend.
Kurze Unterbrechung für eine wichtige Durchsage. Sebastian hier. Wenn ihr es noch nicht getan habt in diesem Jahr, dann habt ihr jetzt noch wenige Tage Zeit. Werdet vom Zuhörer zum Abonnenten und lasst auf euren bevorzugten Podcast-Plattformen ein Abo für unseren By the Dip Podcast da. Danke euch für eure Mithilfe und jetzt geht's auch schon weiter.
Also deswegen jetzt mal ohne Deep Dive. Ja, Sie haben zuletzt, waren die Zahlen nicht so gut. Die Analysten haben Schätzungen zurückgenommen. Steigende Kosten und insbesondere im Chip-Bereich. Also Nintendo hat ja nicht die Wahl. Nintendo muss natürlich für seine Boxen, braucht diese Chips. Und ich glaube, die Kosten haben in den letzten 12 Monaten, also sie haben sich auf jeden Fall weit mehr als verdoppelt. Und das kostet natürlich Marge. Deswegen, wenn das aber meist sind so Ereignisse, also wenn man sagt, das ist teurer geworden, deswegen kommt die Aktie zurück, das ist in der Regel handelbar. Weil wir haben zwar nicht mehr den Schweinezyklus im Chipsektor, aber wir werden nicht permanent eine Unterdeckung sehen hinsichtlich der Nachfrage. Deswegen, ich habe mir die Nintendo mal mitgenommen, wollte ich mir in den nächsten Tagen anschauen. Ist sehr schwach gewesen, vielleicht ja, auf diesem Niveau. Wenn man diesen langfristigen Chart anschaut, super spannende Korrektur gerade. Hab keine Position.
Mich hat überrascht, aber das habe ich in der letzten Woche auch schon kundgetan hier in diesem Format. Also das, ich hätte mit einer deutlich größeren Rallye gerechnet, also im Kryptobereich. Ich münze es jetzt mal nur auf den Kryptobereich. Da hätte ich tatsächlich erwartet, dass es zu einer viel, viel schnelleren Liquiditätsausweitung kommt und zu einer viel, viel schnelleren Reaktion bei Risk-On-Werten. Und genau, das ist etwas, was wir aber schon besprochen haben, ausreichend. Und jetzt, was mich kürzlich überrascht hat, ist halt einfach, dass der SMI, also der Schweizer Aktienindex, dass der jetzt tatsächlich nochmal zum Jahresende auf ein neues Rekordniveau gehüpft ist. Das hätte ich nämlich auch nicht erwartet. Also, dass der irgendwie in einer ganz guten Konstellation gerade unterwegs ist, das haben wir hier schon mal besprochen. Ist ein, ich würde sogar sagen, ein paar Monate ist das, glaube ich, her. Aber dass er tatsächlich es schafft, noch in diesem Jahr das Hoch, also rauszunehmen, jetzt auf den letzten Metern. Das finde ich doch jetzt einigermaßen beachtlich. Und auch so ein Wert wie die UBS, also die UBS ist so 33% year-to-date vorne, was, glaube ich, im Kontext von anderen europäischen Banken nicht überragend ist. Aber in den letzten 5 Handelstagen hat halt die UBS einfach nochmal um 8% zugelegt. Also das ist auch ein deutlicher, also die ist auch einfach jetzt deutlich ausgebrochen. Und zwar tatsächlich auch erst, ja, so um den 10., 11. Dezember herum. Das ist etwas, was mir sozusagen jetzt newstechnisch über den Bildschirm hier geflogen ist und wo ich zumindest mal kurz aufgemerkt habe.
Ist halt auch viel Value drin im SMI. Also das spricht wieder für die Value-Rotation, die vielleicht kommen könnte Richtung nächstes Jahr.
Und Banken dazu. Was übrigens aus meiner Sicht der größte ist heute nicht. Vielleicht nehmen wir das, wenn wir die Werte besprechen, bei uns in der Special Edition, nehmen wir das vielleicht kurz im Intro mit, weil ja immer die Frage nach KI-Blase ist. Und ich kann nur sagen, ich habe in den letzten 25 Jahren, es gibt keine Top-Bildung am Aktienmarkt, wenn Banken gut laufen. Und Banken sehen so gut aus, nach wie vor. Und wenn man dann drauf guckt auf die Bewertung, sind sie noch nicht mal heillos teuer. Banken verdienen einfach richtig gutes Geld. Und eines Tages kommt vielleicht mal ein Crash am Markt und Banken laufen gut. Aber bisher ist das noch nie gegeben. Das ist ein ziemlich untrüglicher Indikator dafür, dass so ganz groß die Abgabebereitschaft nicht sein kann.
Ich habe mit dem Uwe Sander ziemlich zum Start meines Kanals mal ein Video gemacht. Also Uwe Sander ist der Sohn von der mittlerweile verstorbenen Beate Sander, also hier die Börsenoma, breit gestreut, nie bereut und so weiter. Also einfach, ja, absolute Kultfigur, die Beate gewesen. Und mit dem Uwe habe ich ein Interview mal gemacht auf meinem Kanal und da hat der die Deutsche Bank gerade frisch gekauft gehabt bei irgendwo 10 oder 11 Euro. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau zusammen. Und da wurde der so dermaßen ausgelacht in der Kommentarspalte. Ja gut, wenn man sich das jetzt anschaut, wo die Deutsche Bank also ungefähr so zwei Jahre, drei Monate quasi weiter steht. Also das ist schon überragend, wenn er, ich muss ihn mal fragen, ob er die Position gehalten hat. Also der managt ja auch gerade das Vermögen von der Beate oder seinen Erbteil managt der. Also das ist ja eigentlich ganz interessant.
Lade ihn doch mal wieder ein.
Mache ich. Ja? Ja, das ist gut. Genau. Und jetzt, Sebastian, jetzt kommt dein großer Auftritt. Trommelwirbel. Gold und Silber. Jetzt geht's rund. Schnallt euch an, Leute.
Ihr habt gesagt, wir brauchen noch ein Edelmetall-Thema. Also Gold und Silber, steigt die Crash-Gefahr? Ich muss sagen, wir haben das Thema natürlich jetzt noch mit reingenommen, weil rund um den Jahreswechsel, es ist jetzt nicht so viel los, was gerade große Schlagzeilen macht. Aber Gold hat ja diese Woche noch ein neues Allzeithoch erreicht. Silber hat knapp an der 70-Dollar-Marke mal touchiert. Mal schauen, wo es noch hingeht, bis der Podcast heute online geht, beziehungsweise nicht heute online geht, diese Woche online geht. Und ich muss schon sagen, also dieses Momentum, was wir hier sehen, mir gefällt es bei Gold sogar etwas mehr, weil wir auch mal eine längere, nicht unbedingt eine große Korrektur hatten, aber mal eine Verschnaufpause. Silber ist ja einfach weiter durchgerannt und dann auf 60 Dollar und dann auf 70 Dollar. Also von daher, ich bleib dabei. Ich sehe bei Silber nächstes Jahr die 100 Dollar, wenn wir dieses Momentum jetzt auch nur noch halbwegs ein bisschen halten können. Aber man muss auch schauen, wenn man mal auf die Übertreibungen reinschaut. Also beide Edelmetalle sind schon überspitzt. Also eine Korrektur würde ich als langfristiger Anleger, der auch ganz klar sagt, der Trend hier ist bei beiden intakt. Also Silber jetzt auch zu vergleichen mit 79 oder 2011 und den damaligen heftigen Crashs. Wir haben jetzt so ein starkes Defizit am Markt. Wir haben auch diese KI-Fantasie mittlerweile bei Silber drin. Bei Gold ja sowieso durch die ausufernde Verschuldung. Aber auch hier wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Das heißt, eine längere Seitwärtsphase oder auch mal eine größere Korrektur, die steht definitiv bevor. Wir wissen halt nur nicht, ab welchem Level. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir bei beiden einen Crash bekommen und irgendwie 60%, 70%, 80% fallen. Also sehe ich zumindest momentan nicht, aber Korrekturgefahr, das kann ich unterschreiben. Lars schüttelt ein bisschen den Kopf.
Nee, ich sehe es, nein, 60%, 70%, 80% sehe ich auch nicht.
Hatten wir schon 2011, deswegen komme ich da drauf.
Ja, genau, aber ab wo wäre dann ein Crash, wäre ab 30%?
Ja, 40, 30 und, bis 40, ja, Pi mal Daumen.
Und 2 Wochen noch weiter so, dann würde ich das, dann werde ich es, dann sage ich Crash-Gefahr. Ich finde schon, also Platin sieht unglaublich steil aus, Silber sieht steil aus, Gold sieht, er hat übrigens auch noch nicht den über, obwohl wir neue Allzeithochs machen, gerade während wir sprechen, noch nicht den gleichen überkauften Status erreicht. Aber das, ich bleibe auch fundamental vor allen Dingen bullish. Aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe heute mal vom Flughafen aus ein Drittel meiner Silberaktienposition. Ja, so langsam, ich habe zur Jahrtausendwende, muss man nachgucken, nicht, dass ich was Verkehrtes. Ich habe zwei im Kopf, ich habe ja das gesamte physische Silber zur Jahrtausendwende gekauft, entweder zu 9 oder zu 12 Euro. Also ich brauche natürlich noch ein bisschen was für die 1000%, aber dann muss ich irgendwann mal schon überlegen, ob ich dann auch was verkaufe, weil, sagen wir ganz ehrlich, eine Fahnenstange wird abverkauft. Das kann ich nicht jedes Mal behaupten. Und dann gefällt mir aber so schön die Silberrallye. Das ist schon in Richtung Fahnenstange. Bei Platin ist es eindeutig eine Fahnenstange. Was im Übrigen, ja, ich kann immer nur wieder George Soros zitieren, der sagt, zeig mir, wo die Fahnenstange ist. Da will ich nämlich gerne erstmal rein. Also, ich sage nicht, dass Silber jetzt hier dreht. Kann bis 80 oder 90 Dollar oder wo auch immer hindurch sind oder es bewegt sich morgen. Aber ich finde das Chance-Risiko-Verhältnis für neue Positionen nirgendwo mehr gut, weder in Silber noch für Gold. Es gab genügend Chancen einzusteigen. Ich habe ein Drittel in Silberaktien jetzt mal realisiert und die Bewegung ist schon sehr, sehr steil, die wir hier jetzt aktuell sehen, selbst im logarithmischen Chart.
Ja, dem kann ich, also zumindest auch in Anbetracht der Kürze der Zeit, das macht ja auch immer, man spricht immer über die Anstiege, aber man muss ja den Zeitfaktor da einfach mit reinnehmen und Absolut. Wir haben vor ein paar Wochen noch darüber gesprochen, hey, ist diese Silberkorrektur kaufenswert? Übrigens, Chapeau, Sebastian, ich glaube, du bist bei 47 Dollar irgendwo da in der Richtung nochmal rein. Also du hast es genau richtig gemacht. Schön den Dip gekauft. Also du hast hier den Podcast-Namen sozusagen hochgehalten. Und jetzt, das ist einfach irgendwie doch, mutet schon sehr, sehr wild an, jetzt in sehr kurzer Zeit. Aber ja, wer weiß, wie weit es geht, aber hey, so über drei, ich messe es ja immer quasi mit meiner persönlichen Position. Und in 3 Jahren 170% zu machen mit Silber oder 160%, das ist halt, das sollte man halt einfach nicht erwarten. Und vielleicht ist das halt auch einfach schon ein bisschen viel. Und tatsächlich trage ich mich gerade so mit dem Gedanken, ob ich zumindest mal einfach nur eine Hälfte rausnehme und die Position so ein bisschen weiterlaufen lasse, weil da wird eine Korrektur, also 10 Euro ins Phrasenschwein, da wird eine Korrektur kommen, aber das wird halt keine kleine Korrektur, das wird nicht nur so ein Mini-Dip, sondern ich glaube, das wird ein bisschen ausgewachsener bei Silber.
Ich habe mal in Taschenrechner eingegeben, aus dem Bauch heraus gesagt, was wäre denn, wenn Silber mal von 73 Dollar auf 51 Dollar fiele, also dieses große Breakout nochmal getestet wird, das wären jetzt zufällig genau 30,13%. Also gut, hätte man vielleicht auch aus dem Kopf rechnen können, aber wie gesagt, ist auch schon ein bisschen später. Wir werden auf jeden Fall eine Korrektur sehen. So kann es ja nicht weitergehen, weil es jetzt schon steil ist. Deswegen, wer investiert ist, der wird ja vorher seinen Plan irgendwo notiert haben. Und deswegen, der Unterschied ist natürlich auch hier bei physischen Metallen, ja. Ich will die 100 Dollar, dann werde ich auch was von meinem physischen Material verkaufen oder doch schon gleich weitergeben an die nächste Generation. Die muss ich ja dann keine Gedanken machen wieder für 20 Jahre.
Das, was du sagst, Lars, ist aber genau richtig, einen Plan haben. Weil ich glaube, viele springen auf, weil sie sehen, wie stark Silber gelaufen ist. Aber Silber ist halt auch noch viel, viel volatiler als jetzt Gold oder was anderes. Also wenn man langfristig antritt, dann kann man da mit Silber sicherlich noch Geld machen. Aber ich denke, viele werden dann relativ schnell hasenfüßig, wenn Silber wirklich mal ein Drittel fällt in Anbetracht der Stärke. Und das sollte man sich wirklich jetzt überlegen. Bin ich langfristig da drin, dann ist es mir wurscht und ich kaufe bei einem starken Rücksetzer nach. Oder schneide ich mir noch ein paar Prozent am Ende raus wie George Soros, dann muss ich aber wirklich am Markt bleiben und auch eingreifen und darf dann nicht sagen, aber es wird besser, es wird besser, es wird besser. Also wenn es bei Silber runtergeht, dann wird es Tränen geben, da bin ich mir sicher.
Oh, es wird ja, Tränen geben. Und Fahnenstangen, die abverkauft werden, werden nicht vorförmig wieder gekauft. Dann kommt erstmal die Phase der Tristesse und wir wussten das doch und guck mal. Und das dauert in der Regel nicht Tage, sondern ein paar Wochen und Monate, bis sich da das Momentum wieder neu aufbaut.
Mhm. Also ja, das wäre dann halt auch so eine harte Silber, abverkauft. Das wäre auch etwas für die letzte Rubrik, die wir hier haben. Also wow, wer hätte das gedacht? Das kann jetzt niemand mehr behaupten, der zumindest diese Ausgabe hier gehört hat. Und ja, wow. Ich fange mal an bei dieser Ausgabe Last but not least. Da erlaube ich mir das. Ja, wow, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Den ATX, also den österreichischen Leitindex. Also der hat ja 42% aktuell auf dem Tacho, year to date. Also überragend. Und ja, das ist einerseits, fällt das für mich in die Rubrik wow, weil ja, einfach eine großartige Performance, aber auch in die Rubrik, hey, also ich hätte es wirklich nicht gedacht. Hätte man mir die Pistole auf die Brust gesetzt und da irgendwie auch nur Ansatz. Das ist so ein, ich habe überhaupt kein Gefühl für diesen Index. Null. Also das Einzige, wovon ich sehr überzeugt bin, ist, dass halt, dass das ein großer Profiteur von dem Ukraine-Frieden sein dürfte. Möglicherweise ist das ja auch einer der Gründe, warum der jetzt schon so steil angestiegen ist. Aber ja, wie seht ihr das? Also habt ihr da eine Meinung zum ATX?
Naja, du hast auch viele österreichische Banken, die ja traditionell auch in Osteuropa viel tätig sind. Also Raiffeisen Bank International hatte ja auch viel Probleme im Russlandgeschäft und da zu divestieren. Also das sind natürlich die Kandidaten, die dann wieder ein Comeback feiern, wenn Geld benötigt wird für den Wiederaufbau, weil du musst es ja auch irgendwo über den Bankensektor holen. Also so kann ich es mir zum Teil erklären. Du siehst ja auch im polnischen Markt schon deutliche Bewegungen nach oben und auch teilweise bei polnischen Banken, wobei polnische Banken ein bisschen unter Druck sind, weil es ist so eine Art Sonderbankensteuer in Polen geplant, aber das ist jetzt ein bisschen so eine Nebenstory, sage ich mal.
Ein bisschen ärgere ich mich über mich selber, weil ich halt die POR auch tatsächlich öffentlich bei uns in der App, hatte ich die Anfang des Jahres, dieses Jahres noch, 2025 auf der Watchlist, habe den Wert aber irgendwie ein bisschen aus dem Blick verloren und dann ist er halt irgendwann, war es schon zu weit gelaufen. Es ist halt, ja, blöd. Das ist ein bisschen ärgerlich.
Hast du noch ein Lowlight?
Noch ein Lowlight, ja. Die POR.
Ja.
Ja. Lars, was meinst du zum ATX?
Ja, ich habe, meine Mutter hat im Depot die Raiffeisen, die sind ja wirklich ganz gut gelaufen. Ist für mich auch ein Index, den ich, denn der mal im Screening so drin ist. Aber man muss natürlich auch immer gucken, wann, in welcher Marktphase wird die Outperformance mit welchen Werten erzielt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Nasdaq 100 habe, dann kann ich nicht sagen, der ist super gelaufen. Wenn ich aber sowieso in Chip-Aktien und in Halbleiterwerten investiert bin, dann bin ich natürlich letztlich bei der Bewegung dabei, ohne dann zu sagen, ich habe hier den Index gehandelt. Aber ich gebe, also ATX, finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür, dass es sich oft lohnt, auch mal nach links und rechts zu schauen. Ich habe auch über den FTSE zum Beispiel gesprochen. Englische Banken sind sehr schlecht gelaufen. Die sind jetzt, haben sich auch sehr gut, englische Aktien im Allgemeinen. Der FTSE hat sich jetzt zuletzt in den letzten Wochen ganz gut entwickelt. Unglaublich günstig, der Markt. Ob das nächstes Jahr ein Wow, wer hätte das gedacht, wird, das werden wir dann sehen. Aber ja, links und rechts. Ich glaube, es ist 2026. Wann war es? 2021? Ja, 2022. Als nur die Mac 7 gelaufen sind. Das ist eigentlich noch das Uninteressanteste. Ich glaube, nächstes Jahr werden wir einen viel, viel breiteren Markt sehen.
Aber das ist nicht dein Wow. Wer hätte das gedacht?
Nee. Ich gebe aber offen zu, ich habe unser Thema hier ein bisschen überlesen. Das heißt, ich muss mir spontan, wow, wer hätte, also ich gebe ganz offen, ich hatte eine Powell Industries, die fällt mir immer wieder ein, ja, und da sagst du die ganze Zeit AI, Infrastruktur und die Werte werden besonders laufen und dann laufen die und ich gebe ganz offen zu, wenn dann Werte in eine hohe Bewertung reinlaufen, dass sie sich dann nochmal verdrei- oder vier- oder verfünffachen, das ist für mich nach wie vor so Dinge, die ganz offensichtlich sind, für jeden erkennbar an der Oberfläche, das sind die, wo ich manchmal ein bisschen zu sehr hinterfrage. Und wenn ich mir die Vistras und die Powell Industries und einige Infrastrukturwerte im KI-Bereich anschaue, ja, wow, wie die sich noch entwickelt haben, das ist schon, habe ich in dem Ausmaß nicht erwartet. Ja, zu risikoavers gewesen vielleicht.
Okay. Sebastian?
Ja, ich schließe ab. wie ich begonnen habe hier als Edelmetall-Heini. Also ich muss Silber nennen, aber nicht nur wegen des extrem starken Verdopplers, sondern ich habe vor leicht mehr als 20 Jahren begonnen, mein erstes Silber zu kaufen, also 2005, bei so ein bisschen mehr als $6 pro Unze. Und wenn ihr euch auch mal den Chart anschaut oder auch alle, die uns zuhören, zusehen, wie Silber sich dann entwickelt hat so 2011 auf $48, wie wir dann diesen Crash hatten und die Seitwärtsbewegung und welches Momentum jetzt wieder drin ist mit fast $70. Also da muss ich auch sagen, wow, wer hätte das gedacht? Ich bin komplett überzeugt von Silber. Ich war immer von Silber überzeugt. Aber das, was wir jetzt aktuell noch sehen und vor allem untermauert durch die Fundamentaldaten mit diesem extremen Engpass bei Silber, mit diesem Angebotsdefizit, mit dieser KI-Fantasie, mit Rüstung, mit Erneuerbaren. Also da kommt auf jeden Fall noch mehr, aber das soll nicht das herausnehmen, was wir gerade gesagt haben. Das wird auch unter Korrekturen erfolgen, das wird unter Schwankungen erfolgen, aber Silber ist, finde ich, aus meiner Warte unglaublich dieses Jahr. Also hätte ich auch nicht erwartet Anfang des Jahres. Ich hätte sicherlich eine positive oder ich habe wahrscheinlich eine positive Silberprognose abgegeben, aber dass wir hier durch die $30, die $35 habe ich dann immer wieder gesprochen, $40, $50, $60, $70, also da muss ich auch sagen, wow, wer hätte das gedacht?
Ich dachte, ja. Timo, du würdest nehmen, bei Sebastian hätte er dieses Jahr einmal eine Aktie verkauft, PayPal, da dachte ich, da hättest du gesagt, wow. Das hätte ich nicht gedacht. So eine untreue Seele. Da gibt der mal, schmeißt der echt eine Aktie aus seinem Portfolio.
Zum allerersten Mal.
Aus seinem langen Long-Term-Portfolio.
Wir machen einen Livestream. Also wenn ich eine Aktie aus dem langfristigen Depot verkaufe, dann machen wir dann Livestream über alle Kanäle und dann wird es live kommentiert und dann kannst du ja sagen, jetzt nähert er sich mit dem Mauspfeil auf den Verkaufsbutton. Jetzt gleich, jetzt.
Breaking und News.
Wenn's Hermes ist, dann gehe ich gleichzeitig in den Hermes-Laden und wenn du raus bist, kaufe ich mir den Schal.
Sebastian, sitzt du heute wieder auf einem Tüchlein?
Nein.
Auf deinem Hermes-Tüchlein.
Ich sitze hier in meinem Kinderzimmer, wie jeder große Influencer.
Ja. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, weil kann nicht jeder von sich behaupten, von PayPal entjungfert worden zu sein. Du hast es geschafft.
Danach kann nichts mehr kommen.
Ja, genau. Danach wird's schwer. So, und jetzt entlassen wir euch ins Wochenende. Wir entlassen euch auch ins neue Jahr. Wir hoffen, ihr kommt gut rein ins neue Jahr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Alles, alles Gute für 2026 schon mal an dieser Stelle. Habt einen guten Rutsch. In der App melden wir uns sowieso nochmal auch mit persönlichen Nachrichten zu Wort. Am 30.12., nicht vergessen, da könnt ihr uns nochmal erleben, also im Livestream in der App. Es lohnt sich. 5 Community-Aktien, die werden wir rauf und runter analysieren und auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute und launige Runde liefern, aber natürlich auch mit viel Mehrwert, wie ihr es gewohnt seid von uns. Und ja, Lars Sebastian, letzte Ausgabe in diesem Jahr. Haben wir bravourös absolviert, bravourös gemeistert. Ich übergebe das letzte Wort an euch zwei.
Ja,
kommt nichts mehr.
Vom bravourös waren wir jetzt so überfordert von deiner positiven Einstellung. Also ich schließe mich einfach an. War doch ein schönes Jahr. Habt auf jeden Fall, macht hier ein bisschen Rambazamba. Nee, wie hieß das nochmal? Rambazamba? Er hat das anders genannt. Rambo Zambo jetzt zum Jahreswechsel und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim Live-Event wieder. Freue ich mich jetzt schon drauf und ja, ich kann jetzt mal schauen, in was für Klamotten ich die nächsten 2 Tage verbringe, aber ich
gehe mal auflösen.
Auf Eurowings Kosten shoppen jetzt hier draußen.
Hast du das? Und das hast du ja gar nicht. Genau. Entschuldige, Sebastian. Alles Lars, gut. Du hast das, glaube ich, nicht erwähnt, oder? Also müssen wir am Dienstag auflösen, was dir Abenteuerliches passiert ist. Also das checkt jetzt wahrscheinlich keiner. Aber Sebastian, sorry.
Ich wollte nur noch sagen, ich wünsche allen guten Rutsch und ich schließe mich euren wunderbaren Worten an.
Perfetto. Also, kommt gut rein ins neue Jahr. Bis dahin. Euer Bei the Dip Team.
Macht's gut. Ciao, ciao.